Nach unserem Special von vor zwei Wochen sind wir wieder zurück. Weniger erholt als gedacht, aber wir machen jetzt trotzdem mit der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Gebrauchtwagen-Folge. Da ist verdammt viel Arbeit reingeflossen, ne, Timo? Also ich hab immer noch im Nachhinein Angst vor dieser Folge.
Hat immer noch. Sie ist aber schon zwei Wochen her. Wir sind jetzt in einem ganz, ganz anderen Thema dieses Mal. Und ich glaube, wir können schon so viel sagen, es wird mal wieder etwas technischer. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal so eine technische Folge?
Nee, ich glaube nicht. Aber das ist schon wieder so ein Thema, wo ich mir auch schon wieder am Anfang den Kopf zerbrochen habe. Aber wir machen das heute ja nicht ganz alleine. Wir sind zwar zu zweit, aber das ist wieder eine unserer Folgen mit Arrive gemeinsam.
Genau, dem Automagazin für die Mobilität der Zukunft. Aber habt keine Angst, die ein oder andere, wenn ihr schon die anderen beiden Folgen, die wir mit Arrive produziert haben, gehört habt, dann wisst ihr, das wird jetzt keine Werbefolge, also keine Angst, wir beide hier, Falk und ich, wir quatschen genauso entspannt wie sonst auch, nur eben heute zu einem Thema aus der aktuellen Arrive. Und so viel vielleicht vorweg, die erscheint tatsächlich am 10.06., die aktuelle, also diesen Freitag, wenn man so will, in eurem Kiosk. Oder ihr könnt sie sogar heute schon digital bei Readly lesen. Und wenn ihr Lust habt, natürlich jetzt auch parallel zum Podcast ein bisschen drin stöbern, wenn ihr wollt. Aber die große Frage ist natürlich, vielleicht, man erkennt es vielleicht schon an der Überschrift der Episode oder auch an dem Episodencover. Aber Falk, erzähl doch erstmal, worum soll es denn heute überhaupt gehen? Jetzt habe ich so viel zu Arrive erzählt, aber was gucken wir uns denn aus der diesmal an?
Ja, wir wollen über Wärmepumpen heute sprechen. Das ist ja auch mal ein ganz interessantes Thema. Wir haben zwar jetzt gerade Frühjahr und Sommer, also das Thema wird dann wahrscheinlich noch viel relevanter im Winter werden. Aber bevor wir darauf eingehen, Timo, erstmal wieder zurück zu uns, denn hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Ja, es ist wieder mal, uns geht's wieder unter.
Ich wollte schon sagen, ich war schon mitten im Thema drin, aber du hast wieder dran gedacht, so wie immer. Ich habe so das Gefühl, da du bist eher der daran denkt, muss ich zugeben.
Ja, ich bin einfach der Schlauere, da kann ich jetzt auch nichts für.
Ja, das, ich entgegne da jetzt mal nichts. Aber ich würde, also ganz ehrlich, ich habe mal wieder eine kleine Geschichte mit. So,
und jetzt geht's wieder los.
Die bezieht sich auch auf die Wärmepumpe. Denn ich habe mir gedacht, ja, seit wann gibt es denn überhaupt Wärmepumpen? Klar, wir gucken uns gleich an, was es eigentlich konkret ist und so. Aber bevor wir dazu kommen, Falk, hast du eine Ahnung? Wieder eine Schätzfrage, so wie immer. Hast du eine Ahnung, wann so die Anfänge losgingen von Wärmepumpen? Und kleiner Tipp, ist schon ein bisschen her.
Weißt du, ich saß hier schon und dachte mir so, hoffentlich kommt er nicht mit einer Schätzfrage zwei Sekunden später. Sag mal, weißt du was? Also ich glaube, es war nach den Mammuts.
Das ist schon mal sehr gut geschätzt, tatsächlich. Ich muss aber zugeben, ich hätte jetzt eine konkretere Info erwartet, aber alles gut. Ich nehme dir das jetzt erstmal so ab, so bist du auf jeden Fall richtig mit deiner Antwort. Die Anfänge reichen sogar bis ins 18. Jahrhundert zurück. Natürlich gab es die Wärmepumpe damals noch nicht so wie heute, aber damals ging es langsam los mit dem schottischen Mediziner und Chemiker William Cullen. Der entdeckte nämlich 1777, auch eine sehr schöne Jahreszahl, finde ich, bei Experimenten mit sogenannten Äther, dass halt Wärme aus einem Reaktionsgefäß entzogen werden kann. Und tatsächlich konnte man da schon sehen, dass sich eine kleine Eismenge bildete. Dann knapp 60 Jahre später gab es den nächsten Durchbruch und da wurde dann quasi so das erste funktionierende Kühlgerät gebaut, nämlich 1834 mit einem mechanischen Kompressor. Also da geht man schon deutlich weiter. Und dann gab es so den nächsten großen Schritte, gab es dann so 1852 oder auch 1938, wo dann quasi tatsächlich die ersten Wärmepumpen in Gebäuden eingebaut wurden, 1938 schon. Damals war das zum Beispiel in Zürich der Fall oder halt dann 1945, ein paar Jahre später, auch in den USA. Dann ging es immer weiter voran und erst in den 1990ern etablierte sich das System dann sehr, sehr stark, auch auf Privathaushalte und ähnliches. Oder inzwischen auch auf Elektroautos. Und das war eigentlich die kleine Geschichte, die ich mitgebracht habe. Ich dachte mir so, wenn wir schon über Wärmepumpe reden, sollte man vielleicht wissen, seit wann es die überhaupt gibt. Und die haben schon eine sehr, sehr lange Historie. Ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir da wahrscheinlich noch mal eine eigene Episode zu machen. Die ist wirklich sehr, sehr krass, die Geschichte. Aber das ist jetzt gar nicht das Ziel dieser Episode. Insofern habe ich es ein bisschen kürzer gehalten. Aber sie gibt es schon sehr lange.
Also nach dem Mammut war richtig, da bin ich schon mal sehr froh drüber. Es war doch weitaus später, als ich gedacht habe. Nein, aber 1777 überrascht mich auch. Aber da ist man wahrscheinlich auch von diesem physikalischen Prinzip erstmal wirklich da, ich sag mal, rangerobbt, um das zu verstehen. Wie kann man das auch mit technischen Hilfsmitteln machen? Und natürlich mit der Erfindung des Stroms und der erweiterten Möglichkeit, was man damit tun konnte, gab es dann ja auch immer die Chance, einen Kompressor zu betreiben. Und bei Kompressor denken die einen oder anderen vielleicht auch ans Auto, aber ein viel bekannterer Kompressor sitzt in jedem Haushalt, würde ich mal sagen, oder? Denn eine Wärmepumpe ist eigentlich nichts anderes als ein Kühlschrank.
Richtig. Im weitesten Sinne umgedreht quasi, ne? Wenn man so möchte. Du kannst mit der Wärmepumpe auch kühlen, aber häufig, heißt ja auch Wärmepumpe, wird hier Wärme produziert, womit man dann das Fahrzeug heizen kann. Denn die Frage ist ja auch so ein bisschen, warum braucht man überhaupt eine Wärmepumpe? Weil ich denke, ganz viele von uns wissen, wie es beim Verbrenner ist. Man schaltet den Verbrenner ein, also das Auto, fährt los und wenn man es warm haben will, dreht man ein bisschen auf und fertig. Aber woher kommt da die Wärme? Das ist nämlich ganz einfach. Tatsächlich wird bei Verbrennungsfahrzeugen in allermeisten Fällen zum Großteil die Abwärme des Motors verwendet und über halt ein Luftschachtsystem dann in den Innenraum weitergeleitet. Und wenn man diese Hitze dann nicht braucht, weil man zum Beispiel gerade im Sommer unterwegs ist und man die Hitze einfach nicht noch mehr ins Auto lassen möchte, dann wird sie zum Beispiel nach draußen geleitet. Aber beim Elektroauto sieht das Ganze nämlich etwas anders aus. Zwar gibt es dort auch Abwärme, aber lange nicht so viel, dass man tatsächlich hier ohne Hilfsmittel das Fahrzeug beheizen könnte. Und da brauchen wir also eine andere Lösung. Und das ist zum Beispiel die Wärmepumpe.
Ihr merkt schon, Timo hatte heute irgendwie Quasselwasser gesoffen. Ich bin heute raus aus der Folge.
Ich halte mich jetzt zurück, dann darfst du jetzt gerne erzählen.
Ja, und ich fand auch schön den Einwand, meistens wird dann die Abwärme genutzt von dem Motor. Ich habe mich nur gefragt, von was denn sonst? Also es kann eigentlich nur der Verbrennungsmotor sein, der tatsächlich aktiv bei einem Verbrennungsmotor die Abwärme produziert.
Was ich meinte, war tatsächlich, dass teilweise auch in Verbrennungsfahrzeugen auch Wärmepumpen manchmal verbaut sind und die dann so rum funktionieren und deshalb meistens die Abwärme des Verbrennungsmotors benutzt wird, aber nicht in jedem Auto die Abwärme des Verbrennungsmotors benutzt wird. Das war quasi der Gedanke.
Ah, okay, gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Das war mir nämlich noch nicht ganz so klar gewesen.
Ja, siehst du mal.
Nein. Also wenn der Verbrennungsmotor erstmal warm gelaufen ist, dann hat man tatsächlich meistens genug Wärme zur Verfügung, dass man im Winter sehr schön in seinem warmen Auto sitzen kann. Bei einem Elektroauto, wie wir alle schon wissen, gibt es keinen Verbrennungsmotor, denn das Fahrzeug wird ja elektrisch angetrieben und ein Nachteil der Elektromotoren und der Akkus ist, da wird nicht wahnsinnig viel Wärme produziert, was man dann wieder zum Vorteil sehen kann, dass diese Motoren sehr effizient sind, dann sie wandeln die Energie, die sie brauchen, nicht in Wärme um, wie beim Verbrennungsmotor, sondern zu über 90% in Fortbewegung.
Richtig, genau. Und man könnte jetzt natürlich denken, okay, wir könnten jetzt ja auch einfach eine Heizung elektrisch betreiben mit zum Beispiel Metallspiralen oder ähnlichen. Das würde natürlich funktionieren, aber das würde den Akku deutlich stärker leersaugen, als das tatsächlich bei Wärmepumpen funktioniert. Und ich würde sagen, da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen dazu, warum man jetzt also eine Wärmepumpe benutzt, beziehungsweise was der hauptsächliche Vorteil ist entgegen einer, wenn man zum Beispiel Metallspiralen erhitzen würde. Also da gibt es ja einen großen Unterschied, warum man überhaupt auf so ein komplexes Konstrukt in Anführungsstrichen einer Wärmepumpe setzt.
Ja, genau. Aber das ist immer so, um das Verständnis da auch nochmal klar zu haben, in einem Elektroauto gibt es immer eine elektrische Heizung. Also so ein elektrisches Fahrzeug wird auch mal mit einer elektrischen Heizung ausgestattet, damit ihr natürlich ganz komfortabel im Winter auch einfach die Heizung anmachen könnt und da auch eine gewisse Heizleistung erstmal dahinter ist. Das Problem ist nur bei einer elektrischen Heizung, da wird im Endeffekt 1:1 Strom in Wärme umgewandelt. Und das ist zwar in dem Moment immer auf den ersten Blick relativ effizient, hat aber den großen Vorteil oder den großen Nachteil eher, dass man natürlich sehr viel Strom aus dem Akku fürs Heizen benutzt, anstatt fürs Fahren. Und deswegen gibt es da diese wunderschöne Erfindung der Wärmepumpe. Denn der große Vorteil ist, man hat jetzt nicht mehr das Verhältnis 1:1, sondern 1:3. Das heißt, ich kann aus einem Kilowatt dann im Endeffekt 3 Kilowatt Heizleistung machen. Und das ist halt im Endeffekt der Vorteil. Und Timo erklärt euch jetzt, wie das genau funktioniert.
Du lässt mir den technischen Part, ja?
Ja, wenn du heute schon so viel reden willst, dann mach mal.
Ich dachte nämlich auch gerade, der Herr hat sich beschwert, dass ich zu viel rede. Vielleicht möchtest du diesen komplizierten Part übernehmen. Aber
Nö, mach mal.
Okay, man muss dazu sagen, wir sind keine Chemiker und auch keine Techniker. Wir haben uns jetzt aber in dieses Thema reingearbeitet und hoffen, es komplett richtig verstanden zu haben. Zumindest mehrere Quellen haben uns bestätigt, dass das so ist, wie wir es auch verstanden haben. Und im Grunde ist es eigentlich gar kein komplizierter Kreislauf. Denn es ist, wie gesagt, ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Und zwar permanent. Und zwar ist die Sache die, wenn man jetzt den Kreislauf beginnt, dann zieht sich quasi die Wärmepumpe, jetzt beispielhaft 1 Kilowatt elektrische Energie, was so viel heißt wie Strom. Also nimmt aus dem Akku 1 Kilowatt Strom und braucht dann noch zusätzlich etwas mehr Energie. Das ist dann in Form von Wärme aus der Umwelt. Und das sind dann meistens so 2 bis 3 Kilowatt. Und da merkt man jetzt auch schon das, was du gerade meintest, Falk, das ist jetzt im Grunde gerade das, also wir nehmen nur in Anführungsstrichen eine Kilowatt Leistung aus dem Akku und nehmen noch 2 bis 3 aus der Umwelt dazu und dadurch haben wir quasi mehr Energie, die wir dann für die Wärme zum Schluss haben, als wenn wir nur aus dem Akku was ziehen. Und wie funktioniert das jetzt? Wir haben quasi den Strom vom Akku, wir haben die Wärme aus der Umwelt und die Wärme aus der Umwelt nutzen wir quasi in Kombination mit dem Strom dafür, dass wir ein Kältemittel, was wir in der Wärmepumpe haben, was das genau ist, ich glaube, da quatschen wir gleich nochmal kurz drüber, aber auf jeden Fall haben wir da ein Kältemittel. Dieses wird dann verdichtet und beim Verdichten, also quasi vom flüssigen in den gasförmigen Zustand, wird noch mehr Wärme produziert, Hitze produziert im Grunde. Das ist ein ganz normaler physikalischer Vorgang, dass beim Verdichten die Gase bzw. die Flüssigkeit sich erhitzt und wärmer wird. Und genau hier haben wir halt den Vorteil. Jetzt haben wir eine nutzbare Wärme. Und um diese Wärme quasi zu erhalten, weil momentan ist sie ja noch in diesem Kältegemisch, in diesem Vorgang drin, wird quasi dieses ganze Kältemittel wieder verflüssigt. Und beim Verflüssigen wird quasi die Wärme rausgezogen bzw. genutzt, um halt den Vorgang im Fahrzeug zu,
ja, mir fehlt das Wort. Luftstrom.
Den Luftstrom, also genau. Den Luftstrom im Fahrzeug quasi zu erhitzen und das Fahrzeug zu erwärmen. Dann sind wir so weit, dass wir die Wärme im Fahrzeug haben. Das Kältemittel ist wieder abgekühlt und dann geht es im Grunde von vorne los. Wir nehmen wieder ein bisschen Strom aus dem Fahrzeug, beziehungsweise auch ein bisschen Wärme aus der Umwelt. Und dann wird wieder verdichtet, die Wärme wird wieder abgegeben, dann ist wieder flüssig, wir nehmen wieder Strom und Wärme dazu, wird wieder verdichtet und so weiter und so fort. Und vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, was das jetzt für Wärme ist, die da aus der Umwelt genommen wird. Denn das klingt jetzt erstmal so toll, so hey, wir haben hier ein bisschen Wärme aus der Umwelt. Aber da gibt es ganz verschiedene Systeme. Das sehen wir dann später, wenn wir auch nochmal so kurz auf Immobilien gucken. Da gibt es so verschiedene Systeme. Bei Fahrzeugen, also bei Elektroautos, sind es aber zum Beispiel die Abwärme vom Elektromotor oder eben auch die Abwärme von den Akkus, die verbaut sind. Denn ein bisschen Abwärme produzieren die auch. Und dafür quasi reicht das dann teilweise. Ansonsten wird durchaus auch aus der Luft die Wärme gezogen. Und in Kombination, da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, wird diese Energie in Form von Wärme quasi mit in die Wärmepumpe integriert. Genau. Ich hoffe, man hat es jetzt halbwegs verstanden. Und falls ich irgendwas falsch erzählt habe, Falk, korrigiere mich gerne. Aber ich glaube, so passt das ungefähr.
Klingt halt sehr technisch zumindest, ne? Wenn man sich das jetzt mal so irgendwo versucht vorzustellen, wie das so grob funktioniert. Und ich glaube, das ist dann auch schon sehr technisch. Aber im Grunde genommen ist das System, wenn man es, glaube ich, runterbricht, sehr einfach. Man nimmt zum Beispiel einfach von der Abwärme des Akkus, da wird das Kältemittel sozusagen so ein bisschen schon angewärmt. Der Kompressor verdichtet das. Dadurch entsteht einfach Hitze. Und diese Hitze wird dann im Abkühlprozess, also wenn es von gasförmig wieder zu flüssig wird, wird dann diese Wärme genutzt, um den Luftstrom, der von draußen kommt, einfach zu nutzen. Und dann für den Innenraum die Beheizung zu nutzen, so rum.
Genau.
Und im Endeffekt hat das auch noch weitere Vorteile für das Gesamtelektroauto, denn es gibt ja nicht nur den Innenraum, der geheizt werden muss, sondern vielleicht auch bei niedrigen Temperaturen muss zum Beispiel auch der Akku dann entsprechend aufgewärmt werden. Auch dafür kann eine Wärmepumpe verwendet werden. Aber auch zum Beispiel andersrum funktioniert das System auch, wenn wir zu viel Wärme im Akku haben, bedeutet eine Wärmepumpe, dass auch eine Wärmepumpe den Akku an sich kühlen kann.
Genau, so. Richtig, richtig. Und vielleicht, wo wir noch so ein bisschen beim Kühlen sind, ich hatte es ja kurz angesprochen, fragt euch jetzt vielleicht der eine oder andere, was für ein Kältemittel wird denn da verwendet? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand unsere Recherche großartig, weil wie gesagt, wir sind beide keine Chemiker und haben hier lustige Begriffe gefunden. Wir haben es dann versucht, so ein bisschen kategorisch einzuordnen, aber ich glaube, einen Begriff kommen wir nicht so richtig rum, denn es gibt besonders ein Kältegemisch, was scheinbar sehr beliebt ist bei Wärmepumpen. Das ist das sogenannte HFKW und dann kommt praktisch eine Nummer, um das eindeutig zu identifizieren. R steht für Kältemittel und dann 410A. Und der Vorteil von diesem Kältemittel ist wohl, dass es eine sehr, eine sehr hohe volumetrische Kälteleistung bietet, was so viel bedeutet, wie dass der Verdichter und die Wärmepumpe etwas kleiner gebaut werden können und trotzdem noch eine hohe Leistung erreicht werden kann bei der Wärmepumpe. Das ist halt so dieser Hauptvorteil. Man muss dazu sagen, dieses Kältemittel ist ein synthetisches Kältemittel und genau das ist so ein bisschen der Punkt an der Sache. Es gibt nämlich inzwischen auch andere Kältemittel, die man nutzen kann.
Genau, bei den synthetischen ist halt immer das Problem, dass sie gerade ältere Kältemittel sehr schädlich für die Umwelt sind. Einerseits fürs Ozonloch, andererseits aber auch für den Treibhauseffekt. Da hat man doch sehr heiße Finger bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen setzt zum Beispiel Volkswagen auf natürliche Kältemittel wie zum Beispiel CO2.
Richtig. Oder gibt auch andere Hersteller, die dann, also auch nicht unbedingt bei Elektroautos, sondern grundsätzlich Wärmepumpenhersteller, die zum Beispiel auch auf Propan setzen. Und ganz früher, das ist sogar noch viel schlimmer in Anführungsstrichen gewesen als das HFKW, was wir gerade angesprochen haben, gab es die sogenannten FCKWs. Das sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und diese sind inzwischen in Wärmepumpen verboten, dürfen dort auch nicht mehr eingesetzt werden. Der Grund ist ganz simpel, weil diese wirklich dafür bekannt sind, dass sie halt die Stratosphäre Ozon zerstören. Das ist halt bei dem HFKW, was meistens noch eingesetzt wird, nicht der Fall. Allerdings hat es trotzdem einen Treibhausgaseffekt, weshalb natürliche Kältemittel auch hier eigentlich sinnvoller sind und auch zunehmend häufiger eingesetzt werden.
Jetzt haben wir viel über das Thema gesprochen, wie funktioniert eine Wärmepumpe. Ich finde es immer noch mal ganz spannend, wie kommt sie ins Auto? Viele Hersteller haben es teilweise serienmäßig, manche haben es auch nicht serienmäßig. Also Volkswagen ist da mal wieder so ein Kandidat. Haben wir gerade noch mal frisch nachgeguckt. Wenn ihr euch einen Volkswagen ID.4 bestellen wollt, kostet der schlanke 990 Euro extra. Also man muss was extra im Konfigurator antickern, dass es auch wirklich damit drin ist. Zum Beispiel beim Opel Corsa E, da ist es schon immer inkludiert. Ich finde es einfach ein sehr sinnvolles Gimmick, das einfach zu haben, weil es einfach im Winter oder auch in den kühlen Frühjahrsmonaten doch einen erheblichen Einfluss auf die Reichweite hat. Und damit sollte eigentlich eine Wärmepumpe Standard sein. Aber man sieht, der ein oder andere Hersteller streckt das dann in irgendwelche Pakete. Das heißt, es ist auch nicht ganz ersichtlich, dass man dann in der Preisliste sucht, so, ich möchte nur die Wärmepumpe, sondern dann gibt es zu der Wärmepumpe irgendwie noch eine Sitzheizung dazu. Keine Ahnung, warum man das zusammenpacken muss, aber Hersteller denken ja meistens so, dann knüpft man dem Kunden da an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Euro mehr ab. Also da immer beim Kaufen drauf achten, weil ich denke, das macht schon einen großen Unterschied, gerade in der Winterreichweite. Wenn man eine Wärmepumpe nutzt und sehr lange fährt, ist der Effekt auch deutlich spürbar in der Reichweite.
Genau, richtig. Aber ich muss auch sagen, besonders empfehlen würde ich es tatsächlich Fahrern und Fahrerinnen, die tatsächlich vorwiegend kurze Strecken fahren. Denn gerade bei kurzen Strecken ist es ja durchaus wichtig, dass das Fahrzeug sehr schnell aufgewärmt wird, dass das Fahrzeug sehr schnell abgekühlt wird, je nachdem. Also, dass du sehr schnell das Fahrzeug auf der Temperatur hast, was auf der du es gerne haben möchtest. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil von Wärmepumpen. Die können quasi die Wärme sehr, sehr flott produzieren oder sehr, sehr flott in den Innenraum bringen. Und das ist tatsächlich bei Fahrern und Fahrerinnen, die halt Kurzstrecken fahren, glaube ich, ein riesen Mehrwert, weil du dann einfach deine Heizung quasi einschaltest und nach wenigen Minuten, meistens dauert es ja wirklich nicht viel mehr als 5, wirklich einen molligen, warmen Innenraum hast. Und gerade dafür würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
Dabei kann man auch die Empfehlung aussprechen, wenn ihr dann morgens kein kaltes Auto haben wollt, haben ja Elektroautos standardgemäß sowieso immer eine Standheizung. Also wenn der sowieso, weiß ich nicht, morgens an der heimischen Wallbox hängt, kann man das auch so einprogrammieren, dass das Auto eine halbe Stunde vorher sich schon die entsprechende Wärme aus dem Stromnetz zieht und das Auto dann schon warm ist, wenn man einsteigt. Dann hat man aber den Vorteil, dann braucht man natürlich auch noch weniger Heizenergie direkt beim Fahren und das schont dann auch im Endeffekt wieder die Reichweite.
Richtig, richtig. Jetzt, aber natürlich kann es jetzt gut sein, dass der eine oder andere sich jetzt fragt, okay, wie viel Reichweitenvorteil bringt denn jetzt die Wärmepumpe wirklich? Denn ganz klar ist, sie bringt einen Reichweitenvorteil, aber man kann das jetzt, glaube ich, nicht so genau beziffern. Denn das hängt einfach von dem Fahrstil ab und natürlich auch von der Akkukapazität. Weil schlussendlich macht es einen Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel nur 150 Kilometer mit dem Akku kommt oder einen anderen Akku hat, mit dem man, weiß ich nicht, 350 oder so kommt, dann ist natürlich bei 150 Kilometer Reichweite so eine Wärmepumpe viel wertvoller, weil man einfach prozentual dann viel mehr spart. Aber schlussendlich würde ich sagen, je niedriger die durchschnittliche Geschwindigkeit ist, desto höher ist halt der Einfluss prozentual gesehen der Heizung auf den Stromverbrauch. Und ja, desto größer schlussendlich der positive Effekt der Wärmepumpe. Wie viel Kilometer das sind, hängt einfach ganz stark von der individuellen Fahrweise ab.
Und wie kalt es draußen ist, oder? Das ist ja auch ein Unterschied, ob es minus 30 Grad oder plus 10 Grad sind. Aber man kann vielleicht mal so ganz grob den Wert raushauen. Es können schon vielleicht um die 10% können da schon durchaus mal sein. Das heißt, wenn man ein Standardauto hat mit 300 Kilometer Reichweite, kann so eine Wärmepumpe auch schon 30 Kilometer mal insgesamt ausmachen. Wie gesagt, sehr theoretischer Wert, weil nicht nur die Außentemperatur spielt eine Rolle, die Fahrweise spielt nicht eine Rolle, sondern auch wie warm ihr das haben wollt. Ne? Also es ist ja dann auch der Unterschied, wenn ich 30 Grad draußen minus habe, und ihr wollt 30 Grad plus haben, muss das ganze System natürlich mehr arbeiten, als wenn man sagt, okay, man fährt im Winter mit 20 Grad. Also da kommt es sehr auf die persönlichen Vorlieben an, aber nur mal, dass man vielleicht mal so einen ganz, ganz groben Wert gehört hat, dass es möglich dann, ich sag mal so, bei so einem Standardfall vielleicht sogar 30 Kilometer rauszuholen.
Ich stelle mir das gerade wirklich vor. Du fährst bei minus 30 Grad Celsius draußen rum und willst es in deinem Auto plus 30 Grad Celsius haben. Also das ist Wahnsinn. Also ich würde auch im Sommer nicht bei plus 30 Grad Celsius fahren wollen, aber wenn du im Winter von dieser heißen, das ist ja dann eine Sauna quasi, ne? Du machst einen Saunagang eigentlich in dem Fahrzeug.
Es ist schon sportlich warm da drin, aber wenn du nun mal sehr kälteempfindlich
bist, vielleicht ist, ja, dann mir wäre das zu warm, aber durchaus, bleibt jedem überlassen, ne? Klar. Ja, aber
sensible Menschen halt, dann ich brauch's halt auch ein bisschen, wenn man 30 Grad jetzt vielleicht nicht im Winter, aber es gibt durchaus Leute, die brauchen das und da für solche Extremfälle sollte man sich auf jeden Fall eine Wärmepumpe holen.
Ja, auf jeden Fall, aber so wie du es schon gesagt hast, du hast es schon jetzt, ich glaube bei Opel zum Beispiel mal angesprochen oder bei Volkswagen, wir hatten tatsächlich mal natürlich auch in den Arrive-Artikel geschaut zur Vorbereitung und da hat der Autor, Willi war das wieder, mit der eine oder andere wird den Namen schon häufiger hier bei uns gehört haben, Willi hat den Artikel wieder geschrieben und er hat herausgefunden, dass tatsächlich bei Mercedes-Benz, Opel und Tesla die Wärmepumpen zum Beispiel inklusive sind. Opel hattest du ja auch gerade schon erwähnt, Falk, und bei zum Beispiel Audi, Porsche, Skoda oder eben auch Volkswagen, wie du auch erwähnt hast, und sogar einigen Hyundai und Kia-Modellen Wärmepumpen optional dazu gekauft werden müssen und dann meistens so rund 1000 Euro kosten und so wie du schon sagst, manchmal hat man auch Pakete. Also da muss man mal ein bisschen gucken. Wir würden es allerdings schon empfehlen, vor allem, wenn man halt in europäischen Gefilden elektrisch unterwegs ist. Gerade für Kurzstrecken ist das super, super toll und schlussendlich hat man auch auf langen Strecken dann mehr von der Reichweite des Fahrzeugs. Insofern würden wir das auf jeden Fall an der Stelle empfehlen.
Dann kommen wir mal so ein ganz kleines bisschen weg von elektrischer Fortbewegung hin zu einer Immobilie. Jetzt fällt mir der Übergang nicht ganz perfekt an, aber egal, zu einer immobilen Gegenstand, so zum einen Gebäude. In einem Gebäude ist nämlich die Wärmepumpe auch mittlerweile auf dem Vormarsch. Einfach weil dieses Prinzip so genial ist und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten oder haben sich verschiedene technische Lösungen entwickelt, ne?
Richtig, genau. Es gibt quasi drei Arten von Wärmepumpenheizung und für alle, die gerade das Webseitencover, wollte ich sagen, das Episodencover zufällig gerade sehen auf dem Handy von der aktuellen Folge, das ist tatsächlich eine Wärmepumpe, eine sogenannte Luftwärmepumpe. Und die kann man ganz normal, wenn man das ja möchte, entweder bei Neubauten dazu einrichten lassen oder auch nachbauen lassen, nachträglich sozusagen für ältere Gebäude. Wie gesagt, es gibt drei Arten. Es gibt halt diese Luftwärmepumpe, dann gibt es die Grundwasserwärmepumpe und die Erdwärmepumpe. Und im Grunde ist schon ziemlich klar, was das bedeutet. Die eine bezieht quasi die Wärme aus der Umwelt, aus der Luft, die eine andere aus dem Grundwasser und die dritte aus der Erdwärme. Denn wir haben gelernt, man braucht neben dem Strom zum Verdichten, braucht man auch allgemein ein bisschen Grundwärme. Und die eine halt aus Luft, andere aus Grundwasser und die dritte aus der Erdwärme. Und daher gibt es drei Arten. Das ist der simple Grund.
Bei Erdwärmepumpe muss ich immer dran denken. Es gab's mal, ich weiß nicht mehr in welchem Film, sagte sie dann auch, ja, ihre Eltern haben jetzt so eine tolle Erdwärmepumpe eingebaut. Ich nenne es immer Lava Flatrate.
Lava Flatrate, auch nicht schlecht. Das ist sehr kreativ, aber dann ist sie ja schon ganz schön tief, hat schon ganz schön tief gebohrt, oder?
Das würde ich jetzt auch mal sagen. Aber es ist ja das Prinzip genau das, ne? Dass man die vorhandene Wärme, die schon da ist, egal ob es jetzt Luft aus Luft, Wasser oder halt aus Erdwärme an sich kommt, dass man die dann einfach nutzt, komprimiert und dadurch im Endeffekt sehr effizient Wärme erzeugen kann, die man dann wieder an die Umwelt, in dem Fall von einem Elektroauto, in den Fahrzeuginnenraum, in den Akku gibt oder wie bei einer Immobilie dann in den Innenraum des Objektes, ins Wohnzimmer, dass es da dann schön mollig warm wird. Und diese Systeme sind halt mittlerweile an einem Reifegrad angekommen, wo man wirklich sagt, so 1:3, also die Energie, die man reinsteckt, verdreifacht man oder vervierfacht man sogar mittlerweile. Und da sieht man mal, wie sinnvoll das eigentlich auch ist.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und vielleicht fragt sich jetzt trotzdem der eine oder andere noch, was für eine Wärmequelle soll ich denn für mein Haus nutzen, wenn man jetzt Interesse hat? Luft, Wasser oder Erdwärme? Und im Grunde muss man da so ein bisschen sagen, die drei unterscheiden sich alle nochmal so ein bisschen in der Effizienz, logischerweise auch im Installationsaufwand. Da ist zum Beispiel die Luftwärmepumpe in einem riesigen Vorteil, weil bei Grundwasser und Erdwärme musst du natürlich immer in irgendeiner Art und Weise in die Erde bohren oder in die Erde dich irgendwie reinarbeiten. Und bei der Luftwärmepumpe, die kannst du einfach in Anführungsstrichen irgendwo hinstellen. Muss natürlich schon ein sinnvoll gewählter Platz sein, aber irgendwo hinstellen, musst jetzt nicht großartig in deinem Garten rumbuddeln und irgendwie so eine Art Verbindung zum Grundwasser aufbauen oder ähnliches. Aber natürlich spielen hier auch nochmal Kosten zum Beispiel ein Punkt, die sind auch nochmal ein bisschen anders. Insofern, man muss einfach sagen, nicht alle Wärmepumpenarten sind einfach auf allen Grundstücken umsetzbar. Da muss man einfach für sich, glaube ich, gucken, was das Beste ist.
Und es hat halt Effizienzgründe, ne? Also man muss dann auch genau schauen, was ist jetzt effizienter für welchen Investitionsaufwand zu welcher Immobilie? Also wann ist die Immobilie gebaut? Mit welcher Wärmeschutz? Mit welchen Fenstern? Was hat man sowieso vor? Wenn man es nachrüsten möchte, muss man das halt auch in den Gesamtkontext betrachten, mit allen anderen Themen zusammen. Das ist bei einer Immobilie vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal komplexer, auch wenn man ein neues Haus baut, dass man auch genau dann schaut, welche Heizung geht mit was zusammen. Da gibt's ja noch Photovoltaik und was weiß ich. Da haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen. Es ist vielleicht nur ein Hinweis, dass es das auch für Immobilien gibt, dass es auch für die Autos gibt. Und ich finde es ein ganz spannendes Thema. In der Arrive ist ein kleines bisschen kürzer geworden, als ich gedacht habe, weil ich das Thema schon recht groß finde, weil umso besser wir unsere Energie nutzen und umso besser wir damit umgehen, umso weiter kommen wir damit auch. Und wir müssen natürlich auch weniger dafür herstellen. Also es heißt, die Energie, die wir produzieren, reicht dann für mehr Fahrzeuge, weil die Fahrzeuge an sich weniger verbrauchen. Und umso energieeffizienter wir sind, umso, ich würde mal behaupten, umso weniger belasten wir unsere Umwelt insgesamt.
Richtig, ganz genau. Und deshalb finde ich, ist tatsächlich die Wärmepumpe auch ein schönes Beispiel dafür, wie man nochmal an der Effizienz arbeiten kann, beziehungsweise wie an der Effizienz gearbeitet wird. Und neben der Wärmepumpe hat natürlich die aktuelle Arrive, die ihr wie gesagt ab diesem Freitag erwerben könnt, hat natürlich auch ganz viele andere Themen. Und lustigerweise, das fanden wir echt putzig, ist das Titelthema diesmal, dass 1000 Kilometer ohne Ladepause möglich sind. Nämlich, sie schauen sich ein wenig den EQXX an und wie viel Reichweite man im Alltag eigentlich wirklich braucht. Braucht man wirklich 1000 Kilometer? Schlussendlich war das jetzt hier, ist ja auch ein Studienfahrzeug und es soll ja eigentlich auch nur den niedrigen Stromverbrauch darstellen und weniger die hohe Reichweite. Aber trotzdem haben sie sich das ein bisschen angeguckt und das fand ich so lustig, weil wir uns das ja quasi auch schon mal angeguckt haben. So, also insofern, und da gab es sogar noch ein anderes Thema, was wir uns demnächst ja auch anschauen wollen, nämlich, das können wir ja schon mal so ein bisschen spoilern, bald geht's, schauen wir uns mal den BMW i3 an, der verlässt uns ja leider. Und das haben sie sich auch in der aktuellen Arrive ein bisschen angeguckt. Deshalb, ich fand es irgendwie ganz lustig, wie sich dann da unsere Ideen so ein bisschen überschnitten haben diesmal.
Ja, deswegen war es nicht ganz so einfach, ein ganz gutes, passendes Thema zu finden, weil in den letzten beiden Arrive-Folgen haben wir einmal über den Kia EV6 gesprochen und dann über den ID.Buzz. Diesmal war kein Fahrzeug direkt dabei gewesen, weil wir schon über ganz viele Themen gesprochen haben. Ich weiß auch, dass die Arrive über den BMW i7 geschrieben hat. Über dieses Thema möchte ich nicht ausführlich in diesem Podcast reden, weil mir BMW mittlerweile bis an den Strich geht und ich dann schon wieder 200 Puls bekomme, wenn ich darüber rede. Aber da freut euch gerne auf unsere BMW i3-Folge. Da habe ich mich ziemlich drüber ausgelassen. Die kommt im Sommer. Und einfach mal schauen, wie es dann weitergeht mit BMW zumindest, ne? Und Sie haben noch über den Audi RS e-tron GT ein bisschen berichtet, noch so ein paar kleinere weitere Themen. Also ist doch insgesamt wieder ein schönes, rundes Paket geworden, über was Felix und seine Mannschaft da berichten.
Auf jeden Fall. Deshalb, also schaut da gerne rein, wenn ihr Interesse habt. Und ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch einen guten Überblick geben konnten, was jetzt eigentlich eine Wärmepumpe ist. Denn ganz häufig liest man ja, hey, lasst euch eine Wärmepumpe mit ordern, wenn ihr euch ein Elektroauto holt. Aber ganz häufig ist dann die Frage, was ist das überhaupt? Braucht man das? Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns und wir haben jetzt auch ein bisschen besser durchgeblickt, würde ich mal so keck behaupten, was jetzt nun eigentlich, was es mit so einer Wärmepumpe auf sich hat, sowohl in Fahrzeugen als auch bei Gebäuden.
Ja, da haben wir doch erstmal ein bisschen Klarheit reingebracht. In zwei Wochen haben wir eigentlich wieder vor, ein Interview zu führen. Ich hoffe, dass das klappt. Das mit den Terminen ist jetzt schon festgesetzt und wir haben halt auch schon den Aufnahmeterminen und allem drum und dran. Aber wir haben natürlich auch in allen unseren Folgen immer ein bisschen Vorlauf. Also wir nehmen das nicht immer ganz so chronologisch oder wir veröffentlichen es nicht ganz so chronologisch, wie wir es dann aufnehmen und wie wir es produzieren. Das geht auch bei uns so ein bisschen manchmal drunter und drüber. Aber auf jeden Fall haben wir dann in der nächsten Episode in 2 Wochen vor, wieder mal eine ganze Folge einem Interview zu widmen. Das hatten wir zuletzt letztes Jahr gehabt. Also es wird dringend Zeit, dass wir mal wieder ein schönes Gespräch führen. Lasst euch überraschen, über was es geht. Wahrscheinlich wieder Richtung Lademöglichkeiten. Also da hatten wir auch schon ein ganz tolles Gespräch im letzten Jahr gehabt. Und das setzt da im Endeffekt dran mit einem ganz anderen Gesprächspartner. Da freue ich mich sehr drauf. Wir gucken mal, ob es klappt, aber das werdet ihr dann hören in 2 Wochen.
Richtig. Und falls ihr jetzt Interesse habt, bei der alten Episode mal reinzuhören, ich weiß jetzt nicht, welche Episodennummer das war, aber da ging es tatsächlich, also wir haben mit NBW gesprochen, einem der größten Ladesäulenanbieter in Deutschland, und das war auch sehr, sehr spannend, da einfach mal ein bisschen den Einblick zu erhalten. Also falls ihr Interesse habt, schaut gerne mal in unsere älteren Episoden, das findet ihr dort auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dran geblieben seid. Heute war es mal ein bisschen kürzer, aber ist ja auch mal ganz schön. Letztes Mal hatten wir deutlich länger, deshalb vielleicht ist das jetzt so ein bisschen der Ausgleich, und in Summe passt das wieder zusammen. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören an euch, und bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.